Polizei hat an der Grenze zu Tschechien einen Mann erschossen. Die Menschen im Euroraum horten immer mehr Bargeld. Das Wetter, Wolken, Sonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Bei ihren Kontrollen an der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei einen Mann erschossen. Beamte hatten den Wagen des Mannes gestern Nachmittag im oberfränkischen Schierding angehalten. Der Fahrer sei dann weggerannt und habe auf die Polizisten geschossen. Die erwiderten das Feuer und verletzten den Mann tödlich. Zu dessen Identität hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. In Polen wird heute in einer Stichwahl ein neuer Präsident bestimmt. Dabei zeichnet sich laut den letzten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Narowski ab. Bei den in Deutschland lebenden Polen ist das Interesse deutlich größer als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Diesmal hätten sich 115.000 polnische Staatsbürger für die Stimmabgabe registrieren lassen, berichten die Funke-Medien. Das entspricht einem Plus von rund 45.000 Wählern. Gewitter und starker Regen haben in Teilen Deutschlands zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in der Region Trier mussten die Einsatzkräfte in kürzester Zeit mehr als 40 Mal ausrücken, vor allem wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. In Idar-Oberstein schlug ein Blitz in ein Haus ein. Die Bewohnerin kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. In Baden-Württemberg waren vor allem die Kreise Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Karlsruhe betroffen. Immer weniger Menschen zahlen bar, aber es ist immer mehr Bargeld im Umlauf. Die Bundesbank nennt das Phänomen Banknotenparadoxon. Simone Sarno aus unserer Nachrichtenredaktion mit Einzelheiten.
Die Europäische Zentralbank hat mitgeteilt, dass im März im Euroraum knapp 1,6 Billionen Euro in Scheinen und Münzen im Umlauf gewesen seien. Also knapp 300 Milliarden mehr als zu Beginn der Corona-Pandemie vor 5 Jahren. Die Bundesbank schätzt, dass die Menschen das Bargeld zu Hause horten, denn gleichzeitig würden immer mehr mit Karte oder digital zahlen. Eine Sprecherin der Bundesbank hat gesagt, das Phänomen sei seit vielen Jahren zu beobachten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern.
Frankreichs Präsident Macron empfängt heute die Fußballer von Paris Saint-Germain. Das französische Team hatte sich am Abend zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Champions-League-Titel gesichert, mit einem 5:0 gegen Inter Mailand in München. Bei X hatte Macron der Mannschaft schon kurz nach dem Abpfiff gratuliert und geschrieben, alle Franzosen seien stolz. Die Pariser Polizei berichtet von Ausschreitungen in der Hauptstadt. Fast 300 randalierende Fans habe man deswegen festgenommen. Die Zeit, es wird 9.03 Uhr.
SWR 1 Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Süd und Freiburg Mitte. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. In der Schweiz auf der A2 Luzern-Chiasso ist der Gotthardtunnel wegen eines defekten Fahrzeugs in beiden Richtungen gesperrt. Und Vorsicht auf der B41 Saarbrücken Richtung Idar-Oberstein. In der Einfahrt Oberlinksweiler liegt ein Leitkegel. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut an.
SWR 1 Wetter.
Heute Vormittag Sonne und Wolken. Tagsüber bleibt es bewölkt, aber eher trocken. Am Nachmittag und Abend, da gibt's dann wieder Schauer und Gewitter. Dazu ist es heute warm. Zwischen 20 Grad im Westerwald und bis 29 Grad werden es am Oberrhein. Ab morgen bis Mittwoch weiter wechselhaft mit Regen und Gewittern.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. Wir werden es zu spüren bekommen, der Klimawandel bringt mehr Hitzetage. Politik, Gesellschaft, wir alle müssen endlich darauf reagieren. Darum geht's gleich in unserem Standpunkt hier in SWR 1 Sonntagmorgen. SWR 1, Sonntagmorgen. Heute und die nächsten Tage bleibt es regnerisch im Südwesten. Die Natur, die Bauern, die Hobbygärtner, die freuen sich. Aber das ändert nichts daran, dass der Klimawandel uns riesige Probleme bringen wird. Und das sehen wir auch jetzt schon. Die Tage extremer Hitze haben sich weltweit durch den Klimawandel verdoppelt. Das zeigt eine Studie des Klimazentrums des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes, die diese Woche erschienen ist. Die letzten 12 Monate waren die heißesten, die je gemessen wurden, und rund die Hälfte der Menschen weltweit war einen Monat mehr extremer Hitze ausgesetzt, als es in der Region üblich ist. Es wird Zeit, dass wir daraus endlich Konsequenzen ziehen, meint Susanne Henn aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima.
Dass wir mehr Hitzewellen bekommen, dass sie länger und heftiger ausfallen und immer mehr Menschen betreffen, das kann uns nicht überraschen. Das wissen wir seit vielen Jahren, seitdem wir auch wissen, was Klimawandel bedeutet. Was aber überraschend ist, ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Damit haben wir nicht gerechnet. Die Hälfte der Menschen hat in den letzten 12 Monaten 30 heiße Tage mehr erlebt als in den Zeiten vor dem Klimawandel. Wohlgemerkt 30 Tage zusätzlich, nicht insgesamt. Und das ist erst der Anfang. Die Zahl der Hitzewellen wird zunehmen und sie werden umso heftiger werden, je länger wir fossile Energien wie Öl, Gas und Kohle verbrennen. Wie schlimm, das wissen wir noch nicht genau, aber sicher ist, besser wird es nicht mehr. Den Temperaturanstieg, den wir schon haben, können wir nicht mehr rückgängig machen, und dass es noch wärmer wird, können wir auch nicht mehr verhindern. Aber wir haben es noch in der Hand, den Anstieg wenigstens zu stoppen. Und eigentlich wissen wir auch ganz genau, was wir tun müssen. Schnell raus aus den fossilen Energieträgern und rein in die Erneuerbaren, auch wenn es vorübergehend erst einmal mehr kostet. Und wir brauchen bessere Frühwarnsysteme und Hitzeaktionspläne. Zusammengefasst, wir müssen uns auf Hitzewellen, die bald zu unserem Alltag gehören werden, besser vorbereiten. Und dazu gehört auch, dass wir endlich dafür sorgen, dass Ballungsräume, die besonders unter Hitze leiden, an den Klimawandel angepasst werden. Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Wasser, also mehr natürliche Kühlung und Zufluchtsorte für diejenigen, die in heißen Dachwohnungen leben. Es gibt wirklich viel zu tun, aber stattdessen streiten wir lieber darüber, ob wir Parkplätze für Bäume opfern, ob Fassadenbegrünung nicht doch zu viel Arbeit macht und ob wir Gasheizungen wirklich verbieten sollten. So als hätten wir noch eine Wahl. Aber die haben wir nicht. Wir rennen mit offenen Augen in die Katastrophe, aber wenigstens können wir nachher sagen, wir haben es genau so gewollt.
Der Standpunkt von Susanne Henn. Zum Nachhören finden Sie ihn auf unserer Internetseite SWR1 Sonntagmorgen. Und noch schnell ein Verkehrsservice auf der B312 zwischen Stuttgart und Metzingen. Zwischen B27 Eichtal und Eichtal Süd liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Und gerade kommt noch eine Meldung, Vorsicht auf der B317 Todtnau Richtung Lörrach. Zwischen Langenfürsttunnel und Fahrnau liegen Holz. Teile, fahren Sie vorsichtig. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself.
Und wir müssen hier kurz unterbrechen. Achtung, ein Falschfahrer auf der B8 Markheidenfeld Richtung Neustadt an der Aisch zwischen Würzburg und dem Abzweig nach Kitzingen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B8 Markheidenfeld Neustadt an der Aisch zwischen Würzburg und dem Abzweig Kitzingen ist ein Falschfahrer unterwegs. Fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig.
Besides, you lucked out, finally. And all this time, all this time, you've had it in you, just sometimes need a push.
Von der katholischen Kirche.
Ich bin Manuela Pfann und ich möchte mehr wissen über den Trost und das Trösten. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Abschied nehmen und Trauern. Und da gehört der Trost mit dazu, weil er so wichtig ist. Was kann uns gut trösten? Auf der Suche nach Antworten lande ich in der Theologischen Hochschule Reutlingen bei Professor Holger Eschmann. Er ist mittlerweile im Ruhestand und hat sich viele Jahre intensiv mit dem Thema Trost und Trösten beschäftigt. Als Lehrer, aber natürlich auch als Pastor und Seelsorger. Gibt es etwas, das immer hilft, wenn man mit Menschen zu tun hat, die Trost brauchen?
Also Nähe und Verständnis. Ich glaube, das kann man generell sagen. Es gibt keinen Trost, ohne sich in die Situation des Gegenübers einzufühlen. Das ist immer ein guter Anfang. Aber dann ist es sehr individuell verschieden. Manchen hilft es, sich in der Natur zu bewegen, einen Spaziergang zu machen. Und dadurch wieder die Fülle der Schöpfung wahrzunehmen. Manchen hilft es, mit anderen zusammen Nächte durchzureden. Aber ich glaube, tatsächlich immer hilft Zuwendung und nie besserwisserisch sein, sondern sensibel auf das Gegenüber eingehen.
Holger Eschmann warnt aber gleich, das Trösten nicht falsch zu verstehen und dann womöglich ganz schnell beim Vertrösten zu landen.
Es gibt ja so leichte Trostpflaster, dass Menschen sagen, ach, wird schon wieder oder ist nicht so schlimm oder habe ich alles auch schon und viel schlimmer erlebt als du. Das kann tatsächlich in so kleinen, alltäglichen Situationen, wo man sich nicht gut fühlt, auch mal helfen. Aber in einer wirklich trostlosen Situation, wo ein Mensch leidet, an was auch immer, an einer Diagnose, einer Krankheit, dem Verlust einer Person oder Ähnlichem, da hilft das dann nicht weiter, sondern kann zynisch wirken, sodass die Person denkt, der hat gut reden.
Deswegen ist für Holger Eschmann beim Stichwort Trost das biblische Verständnis dieses Begriffs ganz zentral. Und da gehört beides zusammen, Reden und Handeln.
Ich kann nicht einfach so einen tröstlichen Satz hinschmeißen und ansonsten kümmert mich die Situation des Gegenübers nicht, sondern dann sollte ich auch mithelfen, wenn was zu helfen ist.
Und so verstehe ich auch eines der sogenannten Werke der Barmherzigkeit. Die sind sowas wie die Kernaufgaben der Christen. Und eine davon lautet eben, Trauernde trösten.
Als Trost wird etwas empfunden, wenn ich vorher in einem Tief bin, welcher Art auch immer, und dann etwas Tröstendes erfahre, erlebe, höre, sehe, schmecke.
Holger Eschmann versteht Trost also bei weitem nicht nur religiös oder spirituell.
Christlicher Trost ist für mich Essen und Trinken genauso. Oder eine gute Musik. Oder auch philosophische Gedanken, die trösten. Eine stille, stumme Umarmung ist manchmal viel mehr Trost als wohlgemeinte, fromme Bibelworte.
Wo Holger Eschmann selbst Trost findet und warum bereits Klagen und Schimpfen tröstlich sein kann, dazu gleich mehr.
Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now, doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. She asked me how the cat's been. I say, Moses, he's just fine. But he used to think about time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Mose and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our
SWR1 Verkehrsservice, Vorsicht auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Dreieck Allgäu und Eumittelberg liegt ein Verkehrsschild.
SWR1 Begegnungen. Heute von der katholischen Kirche.
Ich bin Manuela Pfann und treffe mich mit Holger Eschmann. Er ist Theologieprofessor im Ruhestand und hat sich viel mit dem Trost und dem Trösten beschäftigt. Als ich ihn frage, an welcher Stelle in der Bibel ich etwas über den Trost lernen kann, da gibt er mir eine überraschende Antwort. Er nennt die Klagepsalmen. Einen mag er besonders gern. Psalm 13, wo es heißt:
Warum, Herr, schweigst du so lange? Warum hast du mich vergessen? Wie lange soll ich noch mich ängsten in meiner Seele täglich? Da kommen schon sehr starke Ängste zum Vorschein, die dann tatsächlich in dem Psalm erst ganz am Schluss durch einen Zuspruch noch gelindert werden. Aber wichtig ist, dass erstmal rauskommt, die Klage.
Ist das also schon Trost, wenn ich zunächst mal nur schimpfe, wütend bin und zetere wegen der Situation, in der ich gerade bin? Ja, sagt Holger Eschmann, auf jeden Fall. Weil Klagen auch psychologisch betrachtet wichtig ist.
Diese Klage findet also heraus aus einem Selbstgespräch hin zu einem Dialog, zu einem Gebet, wenn man so will. Weil das, was an Gefühlen in einem steckt und einen bewegt, bekommt durch das Aussprechen in der Klage eine Struktur. Man kann die Sachverhalte, die einen plagen, besser anschauen, dadurch, dass man sie ausspricht.
Wo sind denn für ihn Orte oder Situationen, wo er Trost spürt, möchte ich wissen.
Wenn ich ein Konzert von Bob Dylan gehe, da geht mir das Herz auf und ich gehe getröstet raus. Aber auch ein Gottesdienst könnte mich sehr trösten.
Ich verstehe es als Plädoyer dafür, sich einfach trösten zu lassen. Wovon und von wem auch immer. Und nicht alles aus eigener Kraft bewältigen zu wollen. Mir hilft manchmal, mit jemandem essen zu gehen. Ein anderes Mal ein ausführliches Gespräch. Und mich stärkt tatsächlich auch der Bibelvers: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Weil ich Gott da an meiner Seite spüre, auch bei Schwierigkeiten. Holger Eschmann sagt, es ist schon gut, wenn man Kraft hat und vieles selbst bewältigen kann.
Wenn man nur darauf vertraut, dann kann man doch trostlos werden in Situationen, wo man merkt, das hebt nicht mehr, wie der Schwabe sagt, das hält nicht mehr, das trägt nicht mehr.
Und auch deshalb schreibt Holger Eschmann gerne Trostkarten an Menschen in schwierigen Situationen, zum Beispiel vor einer Operation. Er schickt ihnen einen Zuspruch, egal ob der Adressat etwas mit der Kirche anfangen kann oder nicht.
Denn schon allein, dass einem etwas zugeschickt wird, dass ich die Karte bekomme, nährt den Aspekt, da ist einer, der denkt an mich. Die Frommeren unter diesen Menschen sagen, ah ja, der betet für mich. Und die vielleicht weniger Frommeren, die da religiös etwas unmusikalischer sind, die freuen sich trotzdem. Da ist Verbundenheit.
Das waren die SWR1 Begegnungen. Ein Beitrag der katholischen Kirche. 1 Verkehrsservice.
Zunächst mit der Entwarnung auf der B8 Marktheidenfeld Neustadt an der Aisch. Kein Falschfahrer mehr zwischen Würzburg und dem Abzweig nach Kitzingen. Vorsicht aber auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Dreieck Allgäu und Eumittelberg liegt ein Verkehrsschild. In der Schweiz auf der A2 Luzern Richtung Chiasso ist der Gotthardtunnel wegen eines defekten Fahrzeuges in beiden Richtungen gesperrt. Und A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Süd und Freiburg Mitte. Eine Unfallaufnahme. Die rechte Spur ist gesperrt, 2 Kilometer Stau.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. Es war eine Überraschung. Der neue Papst, der in Amerika geboren ist, in den USA geboren ist und dann lange in Südamerika gelebt hat. Jetzt gibt es 2 Biografien über Papst Leo XIV. Und was da drin steht, darüber sprechen wir gleich hier in SWR 1. SWR 1 Verkehrsservice. Vorsicht auf der A7 Ulm Richtung Füssen. Zwischen Nesselwang und Füssen steht ein defekter Bus im Baustellenbereich und dort sind Menschen auf der Fahrbahn. Fahren Sie da besonders vorsichtig. Sie hören SWR 1 den Sonntagmorgen. Das ging schnell. Erst 3 Wochen ist Papst Leo XIV. Im Amt und schon liegen die ersten Biografien in den Buchläden. Eine hat der Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan geschrieben, Stefan von Kempis. Die andere der Jesuitenpater Andreas Battlong. Und mein Kollege Hans-Michael Ehl, der hat sie beide gelesen. Was erfahren wir über den Neuen an der Spitze der römisch-katholischen Kirche?
Beide haben viele Infos über Robert Prevost zusammengetragen, über seine Kindheit, dass er schon früh zu Hause am Bügelbrett die Messe zelebriert hat, dass er ein ausgezeichneter Schüler war, aber auch aus seiner Zeit in Peru. Da hat er ja als Missionar schon mal mit dem Pferd Kirchengemeinden besucht oder nach einer Flutkatastrophe hat er in Gummistiefeln und mit Schaufel mit aufgeräumt. Zwei Stichworte sind mir besonders hängen geblieben. Andreas Battlock schreibt in Anlehnung an den Papstnamen Leo, das heißt ja übersetzt der Löwe, Papst Leo werde eher ein sanfter Löwe sein, eben kein Hardliner, kein Ideologe. Und Stefan von Kempis ist noch ein bisschen unentschlossen. Er schreibt vom Chamäleon Leo, weil er sich bislang noch nicht so richtig in die Karten schauen lässt, was zum Beispiel die Reizthemen in der Kirche angeht, wie Ämter für Frauen oder Zölibat oder so.
Es ist ja gar nicht so einfach, in so kurzer Zeit eine Biografie zu schreiben. Wie nahe kommen die beiden an die Person von Robert Prevost alias Leo heran?
Das ist vielleicht ein Nachteil der beiden Bücher. Die Zeit ist natürlich viel zu kurz, um die Persönlichkeit von Robert Prevost auch nur annähernd zu beleuchten. Beleg dafür ist sicher auch, dass die Bücher zwar als Biografien des neuen Papstes beworben werden, dass aber beide teils über die Hälfte ihres Buches über den Vorgänger Papst Franziskus schreiben oder über die Papstwahl, also das Konklave. Daran merkt man, dass den Autoren schlicht die Zeit gefehlt hat, zum Beispiel in den USA oder auch in Peru, wo der neue Papst ja lange gelebt hat, noch so ein bisschen nachzuforschen.
Jetzt gibt es also gleich 2 deutsche Leo-Biografien auf dem Markt. Wie unterscheiden sich die beiden?
Für mich ist Stefan von Kempis näher dran an der eigentlichen Biografie von Robert Prevost. Er zählt mehr Episoden aus seiner Vergangenheit. Zum Beispiel erfährt man da, dass er in Peru ein Patenkind hat, das den Namen seiner Mutter trägt, Mildred. Andreas Battlock würdigt sehr ausführlich Leos Vorgänger Franziskus, welche Reformen er angestoßen hat, deren Umsetzung er als Aufgabe für Leo sieht. Also er ist noch ein bisschen mehr beim Vorgänger. Hier haben die beiden Autoren einfach unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Was würdest du sagen, für wen sind die Bücher interessant?
Wer so einen ersten Eindruck bekommen will, wer ist der Neue, was hat ihn geprägt, für den sind die Bücher sicher gut. Aber auch Menschen, die nochmal gut zusammengefasst lesen möchten, wie sein Vorgänger Franziskus die Kirche geprägt hat, wo er seine Duftmarken hinterlassen hat, finden in den Büchern eine Menge Hinweise. Spannend finde ich auch, dass in beiden Biografien noch mal ein bisschen ausführlicher auf das Konklave, auf die Papstwahl eingegangen wird. Wie ist das Ganze abgelaufen? Wer waren eigentlich die Favoriten? Und warum hat man sich doch so schnell auf jemanden geeinigt, den die wenigsten auf dem Zettel hatten? Das finde ich auch besonders spannend. Das ist aber in beiden Büchern auch ganz gut beschrieben.
Mein Kollege Hans-Michael Ehl über die ersten beiden deutschsprachigen Biografien über den neuen Papst Leo XIV. Sie sind von Stefan von Kempis und von Andreas Battlock. SWR 1 Sonntagmorgen, 9.42 Uhr.
I'm not afraid to Ich hör die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt.
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, zweimal einschlägt.
Vielleicht tut es weh, doch wird auch nochmal sicher gehen, dass ich für immer lebe.
Lass uns nochmal aufdrehen.
Lass uns nochmal aufdrehen.
Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne, Ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir, stecke halt die Zeit.
Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch rein.
Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie soll sehen.
Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen.
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen.
SWR 1 Sonntagmorgen. Heute ist der 1. Juni und heute ist UNESCO-Weltkulturerbetag. Und der wird auch im Kloster Maulbronn gefeiert, im Nordschwarzwald, denn das trägt den Welterbetitel seit 1993. Und gerade gibt es dort eine besondere Aktion für junge Besucher, die junge Klosterwelt. Sie soll das Klosterleben vor über 700 Jahren begreiflich machen. Mönchskutte überstreifen, einen anderen Namen annehmen, eintauchen in die mittelalterliche Klosterwelt. SWR 1 Reporter Johannes Stier hat sich die junge Klosterwelt angeschaut.
Hier, das ist die Klosterwerkstatt und hier kann man lernen, wie die Mönche früher gearbeitet haben und wo sie gearbeitet haben. Und gerade stehe ich an einem Tisch, da sind solche Puzzleteile, mit denen man dann, wenn man sie vollständigt, entsteht dann ein Fensterbild. Und es macht dann einfach Spaß, die selbst zu puzzeln.
Schülerinnen und Schüler der 5. und 7. Klasse aus dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Mühlacker durften das neue Angebot der jungen Klosterwelt in Maulbronn schon vorab ausprobieren. Die Idee dahinter, die Vergangenheit des Klosters Maulbronn besser begreifbar zu machen. Alexandra Müller, die das Projekt mitbetreut und mitorganisiert hat.
Das ist eine interaktive Ausstellung, weil wir kein Museum haben wollten für die Kinder. Sie sollen was anfassen und es begreifen. Legen unseren Namen ab, nehmen anderen Namen an und tauchen dann ein in den Ablauf des Tages der Mönche.
Bist du bereit für eine Zeitreise ins Mittelalter? Werden die jungen Besucherinnen und Besucher zu Beginn gefragt und begegnen dann unter anderem Konrad, dem lustigen Laienbruder, oder Johannes, dem musikalischen Chormönch. Die Arbeit im Kloster, Themen wie Glauben, Essen und Trinken oder die besondere Art der Wasserversorgung werden hier erlebbar. Unter einem Modell der Klosteranlage sind Schubladen mit Uhrzeiten angebracht. Der Tagesablauf der Mönche wird so deutlich sichtbar.
Da leuchtet dann auch das passende Licht auf, wo das im Kloster eben stattgefunden hat. Und in diesen Schubladen kann man dann was lesen, was sie eben da machen. Hier sehen wir, wie sie schlafen und dass sie auch nur 4 Stunden schlafen.
Auch ein Playmobil-Männchen in Mönchsgewand taucht dabei auf. In einem weiteren Raum dürfen Bausteine mit einer mittelalterlichen Steinzange zu einem Rundbogen aufgebaut werden. Mönch, ärgere dich nicht, heißt es eine Station weiter. Hier kann die ganze Familie miteinander spielen und lernen. bewusst viele analoge Angebote bietet die junge Klosterwelt, aber auch ein Quiz auf einem Touchscreen-Bildschirm mit dem Namen Wer es weiß, wird selig.
Zum Beispiel, warum schweigen Mönche so viel? A, weil sie schüchtern sind. B, weil sie lieber Briefe schreiben. C, weil ihnen die Worte fehlen. Oder D, weil sie nur an Gott denken wollen. Kann man sich eben das Richtige aussuchen? Und da wäre jetzt zum Beispiel D das Richtige.
In der jungen Klosterwelt gibt es auch eine Schreibstube. Wer will, darf hier im Skriptorium seinen Namen in verschnörkelter mittelalterlicher Schrift zu Papier bringen. Oder aber sich in den Miniaturkreuzgang zurückziehen und Bücher lesen. Auch Probesitzen im nachgebauten Chorgestühl, Gesang inklusive oder ein Maultaschenmemory zu den Essgewohnheiten der Mönche will entdeckt werden. Besucherführer Philipp Mahler.
Und das Ganze soll auch in Verbindung dann mit einer Führung durchs Kloster stattfinden. Die wirklich pädagogische Idee dahinter ist, dass man hier was ausprobiert und es dann den Kindern im Kloster zeigen kann und sagen kann, schau mal hier, so haben die das gebaut und ihr habt es vorher ausprobiert.
Das neue Angebot sei das erste professionell gestaltete Klosterkindermuseum weltweit, erklären die Verantwortlichen. Und obwohl es Psst, die junge Klosterwelt heißt, darf es ruhig laut zugehen in der neuesten Attraktion auf dem Gelände des Klosters Maulbronn. Anfassen, neues Erleben und möglichst tief eintauchen in den Alltag des mittelalterlichen Klosterlebens erwünscht. Der Probelauf war auf alle Fälle erfolgreich, erklärt Alexandra Müller.
Also unser Ansatz war ja, die kommen rein und fangen sofort an zu spielen und zu entdecken. Und genau das machen sie. Und es ist so schön.
Die junge Klosterwelt im Kloster Maulbronn, auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und alles zum Weltkulturerbetag, was wir heute in der Sendung hatten, finden Sie auf unserer Internetseite. SWR1, Sonntagmorgen.
You can cut.
Und das war SWR1 Sonntagmorgen mit Vanja Weingart. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, entspannten Sonntag.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out looking for, and I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Fundiert informiert. SWR1 Rheinland-Pfalz. Nachrichten.
Um 10 Uhr mit Susanne Kimmel. Guten Morgen. Nach einer Fehlgeburt dürfen Frauen ab sofort in den Mutterschutz. Die Bundesländer wollen verstärkt gegen aggressive Ameisen vorgehen. Das Wetter, Wolkensonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, haben ab sofort Anspruch auf Mutterschutz. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, desto länger können sich Betroffene von der Arbeit freistellen lassen. Ab der 13. Woche sind es bis zu 2 Wochen, ab der 20. Woche bis zu 8 Wochen. Bislang brauchten Frauen nach Fehlgeburten eine Krankschreibung, um nicht sofort wieder arbeiten zu müssen. Bei einer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien hat die Bundespolizei einen Mann erschossen. Beamte hatten den Wagen des Mannes gestern Nachmittag im oberfränkischen Schierding angehalten. Der Fahrer sei dann weggerannt und habe auf die Polizisten geschossen. Die erwiderten das Feuer und verletzten den Mann tödlich. Zu dessen Identität hat sich die Polizei noch nicht geäußert. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. Bei einem Brand in einer Hamburger Klinik sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden mehr als 30 Patienten verletzt. Davon ist ein Mensch in Lebensgefahr. Das Feuer war kurz nach Mitternacht im Erdgeschoss der Geriatrie ausgebrochen. Aus Hamburg berichtet Elias Bartel.
Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Zimmerfenster. Rauch breitete sich durchs gesamte Gebäude aus. Viele Patientinnen und Patienten konnten ihre Zimmer nicht mehr selbst verlassen. Die Feuerwehr rettete sie über Drehleitern und mit Fluchthauben durch die Flure. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Belüftung zog sich aber bis in den Morgen. Warum der Brand ausbrach, ist weiter unklar. Das katholische Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde ist nach eigenen Angaben eines der größten konfessionellen Krankenhäuser Norddeutschlands.
US-Präsident Trump hat die Nominierung des Musk-vertrauten Isaac Man als Chef der Weltraumbehörde NASA zurückgezogen. Trump schreibt in seinem Online-Dienst, das habe er nach einer gründlichen Überprüfung früherer Verbindungen des Milliardärs entschieden. Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass Isaac Man in